Bevor wir anfangen, etwas in eigener Sache. Wir gehen nämlich wieder live. Am Donnerstag, am 5. September, sind wir im Kaufleuten. Annik Sen, Kerstin Hasse und ich, Annik Hosmann, reden über Frauenfreundschaften. Über Frauenfreundschaften in der Popkultur, über Freundschaften, die uns prägt haben, was man macht, wenn man Freundschaften verliert und was eigentlich mittlerweile die gesellschaftspolitische Bedeutung von Frauenfreundschaften sind. Tickets kann man kaufen auf der Seite des Kaufleuten oder man kann sie gewinnen. Für das müsst ihr aber dranbleiben.
«Tagesanzeigerin», der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hallo Annik.
Hoi Annik.
Lang ist es her gefühlt.
Sehr lang. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und freudig, um wieder hier im Studio zu stehen.
Ich merke es auch, aber ganz kurz, es sind fünf Wochen inzwischen vergangen. Was ist passiert? Über was reden wir heute?
Es ist viel passiert. Vor allem eine Frau hat wirklich sehr, sehr viele Schlagzeilen geschrieben. Mhm. Kamala Harris.
Hey everybody.
Wir werden über sie reden. Vor allem werden wir darüber reden, wie andere über sie und vor allem über ihr Lachen schreiben und hitzig zum Teil diskutieren. Vorher, wir schauen nicht ganz auf die letzten 5 Wochen zurück. Ich glaube, das wäre eine Sonderfolge. Aber was ist in den letzten Tagen passiert?
In den letzten Tagen ist Olympia. Ich glaube, hat mega, mega Schlagzeilen gemacht. Und zwar angefangen mit der algerischen Boxerin Imane Khelif. Hat an den Olympischen Spielen mega für Schlagzeilen gesorgt. Leider ist aber dabei nicht ihr Sieg im Vordergrund gestanden. Sie hat gegen die Italienerin gewonnen. Sondern ihr ist von verschiedenen Seiten vorgeworfen worden, keine Frau zu sein. Und der Präsident vom IOC, das IOC ist das Internationale Olympische Komitee, der Thomas Bach heisst er, der hat bei einer Pressekonferenz das sehr treffend, meiner Meinung nach, als Hassrede beschrieben und hat halt auch gemeint, dass ähnliche Vorwürfe gegen zum Beispiel die taiwanesische Boxerin Lin Yuting einfach völlig inakzeptabel seien. Und dann bleiben wir eigentlich gerade bei Olympia. Olympia hat wirklich also die Frauen dieses Jahr. Mhm. Und zwar die Neda Haves. Sie hat zwar nicht gewonnen, aber ordentlich beeindruckt. Und zwar mit einem kleinen Geheimnis. Und du hast mir das auch geschickt, Annik. Sie ist im 7. Schwangerschaftsmonat angetreten und hat gefechtet.
Ich finde das so beeindruckend. Oder? Eine Freundin von mir hat vor kurzem ein Kind bekommen. Ich habe sie wirklich im 7. Monat gesehen.
Ja.
Also wirklich Hut ab.
Genau, also zusammengefasst, ich gehe jetzt nicht auf alle ein, aber die Frauen dieses Jahr sind echt ein super Thema gewesen. Also ich will auch nur noch Simone Biles, Katie Ledecky und noch ganz viel mehr. Und dann habe ich aber noch ein Schlagzeilen außerhalb von Olympia, was mich sehr beschäftigt hat diese Woche. Hat auch ein bisschen mit dem Wahlkampf zu tun. Und zwar ist in einem weiteren US-Bundesstaat gilt ab jetzt ein striktes Abtreibungsverbot. Und zwar in Iowa. Und Iowa verbietet eigentlich inzwischen die allermeisten Abbrüche ab der 6. Schwangerschaftswoche.
Ja, und also, ich will wirklich irgendwann, ich wünsche mir so fest, dass wir irgendwann das nicht mehr müssen in Schlagzeilen bringen. Aber solange das so ist, ist es einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man darüber redet. Ja. Jemand, der sich dort sicher sehr klar dazu wird positionieren, der sich auch schon positioniert hat, ist Kamala Harris. Bevor wir darüber reden, warum das ihr Lachen so polarisiert, schnell einen Schritt zurück. Wer ist eigentlich Kamala Harris, die ja eigentlich von allen, inklusive von ihrem Wahlkampfteam, einfach vor allem als Kamala bezeichnet wird?
Harris. Harris ist in Oakland, Kalifornien geboren. Sie ist heute 59. Sie hat ihre Karriere als Bezirksstaatsanwältin von San Francisco gestartet und ist dann 2011 Generalstaatsanwältin und Justizministerin von Kalifornien geworden. Und 2017 ist sie dann US-Senatorin von der Demokratischen Partei geworden. Ihre Mutter ist Brustkrebsforscherin, eingewandert aus Indien, und ihr Vater ist Wirtschaftswissenschaftler aus Jamaika. Im Januar 2019 hat sie dann ihre Kandidatur zur Präsidentschaftswahl 2020 verkündet, hat dann aber im folgenden Dezember aufgegeben, weil ihre Umfragewerte schlecht gewesen sind. Und dann, aber 7 Monate später, hat Joe Biden sie dann zur Vizekandidatin berufen. Sie hat 2 Stiefkinder, Ella und Cole Emhoff. Und sie ist jetzt eben neu wieder Präsidentschaftskandidatin, die erste weibliche und die erste schwarze und südasiatisch-amerikanische Vizepräsidentin im Moment von den USA. Aber das ist eben leider, alle die Erfolge, teils auch Misserfolg, ist eben nicht das Einzige, wo man im Moment mega drüber redet.
Ich weiß nicht, wie es dir ist gegangen oder es dir im Moment geht. Und das ist eine unglaublich oberflächliche Wahrnehmung. Sehr vereinfacht, das ist mir sehr bewusst. Aber wenn ich jetzt so an Kamala Harris denke, kommt mir das Wort sympathisch recht schnell in den Sinn. Unter anderem, weil man sie oft sieht lachen. Und mir ist das sehr bewusst, dass das auch durchaus ein problematisches Bild kann sein kann. Wo nachher aber die Diskussion ist gekommen, von ihres Lachen ist zu laut, ihres Lachen, also dass ihres Lachen Schlagzeilen nehmen, in sehr, sehr grosser Mehrzahl, gefühlt hat, bin ich wirklich so gewesen, what the actual fuck. Und aber im zweiten Dings, sorry fürs Fluch an dieser Stelle, aber im zweiten Dings bin ich wirklich auch so gewesen, eigentlich hat es mich nachher auch ein bisschen nicht überrascht. Und das hat mich eigentlich noch fast ein bisschen hässiger gemacht.
Mm-hmm. Also ich glaube, gerade dort kann ich auch jetzt ansetzen. Du sagst jetzt sympathisch. Ich glaube, so meine Wahrnehmung, ich nehme sie überhaupt so zum ersten Mal richtig, richtig wahr. Also, und zwar eben nicht als Vizepräsidentin von Joe Biden, also dort, wo man auch immer sehr viel Männer gehört irgendwie im Kontext, sondern einfach als Kamala Harris. So. Und dann aber das, was du sagst, ich glaube, ich mag mich halt aber trotzdem auch noch erinnern an die Präsidentschaftskandidatur eben 2020, wo auch schon damals ein Trump sehr, also er schafft ja allgemein immer sehr stark mit Abwertungen, also so, ich mag mich an Begriff wie nasty oder horrible erinnern, auch in Bezug auf sie.
She was nasty to a level that was just a horrible thing, the way she was, the way she treated now Justice Kavanaugh, and I won't forget that soon.
Aber eben zum Beispiel auch an einem Moment, wo er schon 2020 sich über ihr Lachen abschätzig geäussert hat.
The only thing almost as bad was Kamala with the laugh. Ha, ha, that's so funny. Ha, ha, ha. She kept laughing. I said, is there something wrong with her too? She will not be the first woman president. You can't let that happen.
Und das ist ja das Narrativ, das jetzt gerade die Konservativen nochmal extrem aufnehmen, seit sie als Präsidentschaftskandidatin ist offiziell aufgestellt worden. Es gibt ja auch das Zitat von ihm, so eben, dass die lachende Kamala verrückt sei.
From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy, she's nuts.
Ich habe die Tage von einer konservativen Journalistin, also einer Fernsehjournalistin, die sagt, also sie wissen ja nicht, was für Drogen Kamala Harris nehme und warum dass sie die ganze Zeit so glücklich sind. Und was ja auch kritisiert wird bei ihr, ist nicht nur, wie sie lacht, sondern wenn sie lacht. Und all die Verschränkung, das krasse Analysieren von diesem Lachen, kommt ja, du hast es vorher angetönt, wie nochmal etwas anderes dazu, nämlich es hat einen unglaublich rassistischen Unterton.
Und ich glaube, da hat man jetzt, auch der August, halt nochmal extrem müssen spüren, auch durch Trump. Also ich glaube, so, er ist vielleicht auch sehr prägnante bzw. dominante Stimme. Und er hat an der Jahresversammlung, jetzt eben der August, hat er gesagt,
she was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? She is
always. Und ich meine, das soll auf eine ganz, und jetzt auch, um es vereinfacht zu sagen, wirklich grusige Art suggerieren, dass Harris die Identität als schwarze Frau wie angenommen hat, um sich einen politischen Vorteil zu verschaffen. Und ich glaube, um das auch mal ganz klar, also das ist Rassismus.
Absolut.
Ich glaube aber inzwischen auch, dass gerade das Lachen oder vielleicht auch Lächeln, wir kommen nachher, ich glaube, auch noch dazu, dass da einen Unterschied gibt, hat auch so eine historische Ebene. Also ich denke da an Benimm-Bücher aus den 60er Jahren, wo Frauen sehr klar gemacht worden ist, dass sie sollen lächeln, aber nicht lachen und so die Öffnung vom Mund. Und dann habe ich natürlich irgendwie das auch auf mich übertragen und ich kenne das Narrativ auch von dem zu viel Platz einnehmen, also nicht zu laut sein, vor allem in einem Raum, aber bitte genug angepasst sein, dass du nicht zeigst, dass dir gerade etwas unwohl ist, also so ein Lächeln. Ich weiss nicht, kennst du das auch?
Ich weiss, ich kenne absolut, was du beschreibst vor allem beim Lächeln. Also mir ist oft gesagt worden, tatsächlich nur von Männern, ich soll doch mal lächeln.
Lächel doch mal.
Also es ist wirklich, also ja. Ich habe das sehr oft gehört. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gehört, halt so lange. Aber
ich muss ganz kurz, weil es gibt einen Shireen David Song, den muss ich jetzt hier an dieser Stelle natürlich, der auch heisst «Lächel doch mal», was genau. Eigentlich auch um das geht. Ja. Ja. Sorry. Hey, lächel doch mal. Hey, nimm mir deinen Namen. Hey, lächel doch mal.
Aber vielleicht, dass wir nochmal zurückgehen, das, was du angesprochen hast, das Historische aus den 60er Jahren, ich würde gerne noch weiter zurückgehen. Mhm. Weil es gibt eigentlich, ich habe den schönen Halbsatz gelesen, dass es eine lachkritische Tradition im Christentum gibt. Mhm. Es gibt einen fantastischen Link aus dem SZ-Magazin, ist 2-3 Jahre alt, werden wir verlinken, wo es sehr, sehr viel um das geht. Mega im Detail, wer sich für das interessiert, unbedingt lesen. Aber ich habe mir das nachher auch überlegt, oder? Es fußt mega weit zurück, oder? Es fängt an mit, dass Smooth als etwas Erotisches gilt.
Genau, ja.
Es gibt die Analogie von zwei Arten von Lippen, wo eine Anspielung ist
auf die Vulva.
Genau, wo eine Anspielung ist auf die Vulva. Und nachher gibt es auch so das laute Lachen, das oft als hysterisch bezeichnet wird. Und die Hysterie, das hat Kerstin Neu in einem von diesen Sommerfolgen gesagt, die Hysterie ist einfach ein unglaublich problematisches Wort, weil einfach sehr viele Frauen als hysterisch oder mit dieser Krankheit, ich sage es bewusst so, sind diagnostiziert und behandelt worden, auch in grossen Anführungszeichen. Und dass es wirklich einfach ein Riesenproblem ist. Und dann kommt eben genau das, was du sagst, oder? Das anpasst, dass in den 60er Jahren so hinter einem Fächer lachen,
genau,
ein
bisschen yeah,
geheimnisvoll,
genau.
Ein geheimnisvolles Lächeln vor Mona Lisa. Und als ich das jetzt alles nochmal gelesen habe, war ich so, gewesen, es stimmt, oder? Wo man kann sagen, ja, das Lachen ist so eine Emotion, ist etwas mega Natürliches, aber es steckt schon viel mehr dahinter.
Und ich finde auch sogar noch, vielleicht einen Schritt weiter, aber so, dass das Lustige oder Humorvolle, dass das auch sehr männlich, also wie ein bisschen dominiert oder annektiert wird. Also alles, was komisch, sehr hochdeutscher Begriff, aber so, dass das Komische und Komödiantische eigentlich wie ein Mann gehört und gar nicht eine Frau. Also eine Frau kann nicht in dem Sinn lustig sein, dass alle rundum lachen.
Es hat wieder viel mit Raum einnehmen zu tun, oder? Und mit Raum einnehmen, dass einem zugelassen wird und wenn einem zugelassen wird, hat man Macht.
Ich habe dazu auch recht spannend Dr. Laura Merit. Sie hat promoviert 2005 an der Universität, an der Freien Universität Berlin mit «Das Lachen der Frauen». Und ich finde, da gibt es auch einen schönen Bezug, vielleicht auch zu Harris. Wie sie sagt, frei zu lachen hat etwas mit Selbstbestimmung zu tun. Damit eine Stimme zu haben und diese auch zu erheben. Und vielleicht das Schöne an dem, weil zum auch der Harris, es wird zwar negativ instrumentalisiert, aber meine Meinung zu ihrem Lachen ist sehr positiv geprägt. Und ich glaube, das kann auch eine extrem schöne Symbolwirkung haben, dass Kamala Harris eben dort ansteht und den Raum einnimmt. Also das hat für mich auch ein bisschen eine Vorbildfunktion.
Und interessanterweise gibt es ja noch eine evolutionsbiologische Erklärung vom Lachen, von wo das kommt.
Ah.
Weil es gibt ja das Zähnefletschen, oder? Da hat man ja das Mund auch offen und das ist ja eine Aggression.
Aha, gerade weil ich
und das Lachen, das auch offen ist, ist eigentlich Aggressionsvermeidung, oder? Weil man symbolisiert mit dem, es ist ein freundliches Signal für die andere Seite.
Lustig, wenn man mir jetzt gerade sieht, ich versuche so Zähne zusammenfletschen, um zu schauen, wie sich das anfühlt. Aber ja, das geht voll schön.
Das ist auch mega spannend, oder? Und nochmal zu Trump und Harris, du hast es vorher erwähnt, oder? Er schafft viel mit Abwertung und mit Auslachen. Und es gibt ein sympathisches Lachen. Und bei ihr ist aber auch das Lachen oft als Unsicherheit gedeutet worden. Und sie war in der Drew Barrymore-Show vor ein paar Monaten und hat selber auch über ihr Lachen geredet.
Like, apparently, some people love to talk about the way I laugh.
Oh, yes.
Okay.
I love your laugh.
Well, let me just tell you something. I have my mother's laugh. Oh. And I grew up around a bunch of women in particular who laughed from the belly. Yeah. They laughed. They would sit around the kitchen and drinking their coffee, telling big stories with big laughs. You know, I'm never going to be... That's just, I'm not that person. And I think it's really important for us to remind each other and our younger ones, don't be confined to other people's perception about what this looks like. And who you how you should act in order to be, right? It's really important. It's important.
Wenn ich es jetzt nochmal höre, kommt mir jetzt etwas in den Sinn, wo du vorher von eigenen Erfahrungen geredet hast. Und es hat überhaupt nichts zu tun, dass ich mich mit Kamala Harris vergleichen oder was sie erlebt hat. Wirklich nicht. Aber das mit dem dass es so wichtig ist, so junge Mädchen zu vermitteln. Es ist im Fall egal, wie du lachst. Mhm. Und wie du aussiehst, ist schon etwas, was ich jetzt merke, weil ich bin auch jemand, der als Kind mega viel gelacht hat. Und ich bin auch jemand, wenn sie lacht, mega schnell Tränen bekommt beim Lachen. Und es gibt manchmal Situationen, wo es mega unangenehm. Also mhm. es ist wie so, wenn das Leute wissen, aber die Leute sind recht schnell irritiert.
Obwohl es eigentlich recht schnell okay ist.
Zu viel.
Ja, ja, ja. Aber es ist lustig, bei mir hat es jetzt gerade, als ich es jetzt nochmal gelöst habe, hat es bei mir eher so etwas ausgelöst, dass ich gedacht habe, weißt du, so absurd, man redet über ihr Lachen, aber wenn man das jetzt anlässt, ihre rhetorische Fähigkeit, ihre, wirklich, es tut mir leid, aber ihre Brillanz in Geschichten erzählen, eigentlich sollten wir viel mehr über das reden und weniger darüber, eben, dass sie einfach irgendwie noch einmal ansteht und lacht als Frau. So.
Und Stichwort Geschichten erzählen. Also nicht nur sie erzählt sehr gute Geschichten, a.k.a. Marketing, sondern auch ihr ganzes Campaigning-Team. Weil wenn wir über Kamala Harris reden, bei Tagesanzeigerin, gibt es einen Teil, den wir einfach wie nicht auslassen können. Mhm. Und zwar das Ganze, ich würde sagen, die Brettisierung von der Kamala Harris. Das war wirklich ein sehr Millennial-Ausdruck. Aber wir müssen, glaube ich, über das Thema Brett reden.
Mhm. Ich glaube, Memes zu beschreiben, ist immer ein bisschen unangenehm. Aber Annik, willst du einen Versuch wagen, was du mit Brett meinst? Yeah, 360, you think you just fell out of a coconut tree? I'm so Julia. You exist in the context.
Unser Produzent, a.k.a. DJ Noah Fend, ist auch on fire heute. Aber bevor wir über das Lied reden und den Zusammenschritt, mal schnell einen Schritt zurück oder vielleicht fünf Schritte zurück. Es geht alles zurück auf ein Album von der Charlie XCX, britische Sängerin, hat im Juni ein Album herausgegeben, das Brett heisst. Das Cover vom Album, das ja nicht das Album ist, sondern ein Anzeigebild auf dem Streamingdienst von eurer Wahl, ist so giftgrün und steht Brett in so einer Noah 90er Computerschrift. Und nachher ist recht schnell ist die Musik und einfach auch die Community von Charlie XCX recht viel dafür gemacht, dass Brett viral ist gegangen, die Farbe viral ist gegangen und der Brett Summer ist ausgerufen worden. Und Brett ist im Englischen heisst Gören und Charlie XCX hat nachher selber gesehen, ja, also Brett Summer und Brett sei so.
You're just like that girl who is a little messy and likes to party and like maybe says some like dumb things sometimes, who like feels herself but then also like maybe has a breakdown.
Aber man macht, was man will, man schlägt mal über die Stränge, Feminismus geht aus, man nimmt es nicht so genau und es wird wie so deutet als der Antipol von dieser Clean Girl Ästhetik, Beige, Saft, Yoga.
Aber jetzt muss ich da mal schnell reingrätschen, Annik. Die wichtige Frage natürlich auch von dieser Erfolg: Bist du Brett?
Wir haben im Vorfeld, wenn es immer schwierig so Zuschreibungen sich selber zu machen, wir haben im Vorfeld über die Frage geredet. Ich muss sagen, ich kann mich eindeutig mehr mit dem Brett sammeln als mit der Clean Girl Ästhetik definieren. Ich finde ja, das Konzept 5 Grad Ziel bei sehr vielen Sachen durchaus sympathisch.
Agree. Yeah,
360. Aber jetzt muss ich hier mal schnell reingrätschen, Annik. Ich kann eigentlich mehr mit dem Brett Summer als mit der Clean Girl Ästhetik definieren. Agree.
Dann ist der 22. Juli gekommen. Joe Biden ist abgetreten. Es hat geheißen, okay, Kamala Harris kommt. 22. Juli schreibt Charlie XCX auf X, ehemals Twitter, Kamala is Brett. Und er ist das Internet on fire gewesen. Und das Campaigning-Team von der Kamala Harris hat sehr schnell reagiert. Es ist nämlich so, dass es immer einen offiziellen Social-Media-Account gibt von der aktuellen Präsidentschaftskandidatin. Bis jetzt war das der von Joe Biden gewesen. Es ist irgendwie gestanden Biden HQ, also Headquarter. Mhm. Und nachher ist das Kamala Headquarter geworden. Und das Kamala Headquarter ist im Brett-Grün plötzlich gewesen. Also sie haben sich dieser Ästhetik mega schnell angeeignet. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Zufall oder nicht? Ich würde behaupten, nicht.
Ja, ich glaube auch nicht.
Es hat in der Zeit einen sehr schönen Artikel gegeben mit dem treffenden Titel «Wie Kamala plötzlich gensiert wurde». Weil es hat ja Grund, dass sie das gemacht haben.
Ja, 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 definitiv. Und ich glaube, das sieht man ja auch eben auf diesem TikTok-Kanal. Also ich glaube, was man grundlegend mal sagen kann, ist, dass Harris geschafft hat, eine Jugend zu erreichen. Und auf diesem TikTok-Kanal, was ich noch spannend gefunden habe, ist, dass sie es dennoch schafft, so ein bisschen beides auszuspielen. Also einerseits werden die Memes, wo vielleicht an dieser Stelle auch noch spannend, die sind sehr bottom-up, also die kommen aus der Community, weil ich glaube, das ist auch bei Memes mega etwas Wichtiges. Es wird sehr schnell, und zum jetzt auch in dieser Sprache ein bisschen reden, cringe, wenn Leute, ich sage jetzt einmal Politiker, PolitikerInnen, von oben versuchen, Memes zu verteilen. Und ich glaube, das hat an dieser ganzen Kampagne super funktioniert, dass die Memes auch tatsächlich aus der Community kommen. Und trotzdem eben hat sie, ich habe es am Anfang in der Schlagzeile schon erwähnt, macht sie sehr nüchtern, also sie steht selber vor der Kamera, finde ich auch schon mal sehr spannend zum Beobachten.
Hey everybody, so today Iowa put in place a Trump abortion ban, which makes Iowa the 22nd state in our country to have a Trump abortion ban.
Und hat über Iowa und zum Beispiel das Abtreibungsgesetz hat sie sehr klare Worte gefunden und hat das auch nicht ins Lächerliche gezogen.
One in three women of reproductive age in America lives in a state with a Trump abortion ban.
Und trotzdem kann dann das Video nebendran ein Video mit dem Sänger Lance Bass von der 2000er Boyband NCYNC, wie sagt man? NSYNC.
Wow, es sagt NSYNC. So viel mit diesen Augen aus. NSYNC, kennst du NSYNC nicht?
Hey Kamala, what are we going to say to Donald Trump in November?
Bye, bye, bye.
Das kennt ihr
doch,
nicht?
Doch, den Song kenne ich schon. Es ist mir nur gerade nicht mehr so mega präsent gewesen, wie man den Boyband-Namen ausspricht. Aber auf jeden Fall, weißt du ein bisschen, was ich meine? Und ich glaube, gerade eben mit diesen Online-Trends, also die Maggie MacDonald hat in einem ZDF-Interview, sie ist Politikwissenschaftlerin von der University Kentucky, gesagt, wenn eine Kampagne die Jugend erreichen will, muss sie überzeugend beweisen, dass sie die Sprache der Social-Media-Plattformen beherrscht. Und ich glaube, grundlegend, das ist erfolgreich gewesen.
Absolut. Und das Interessante ist ja, wie es sind ja zwei Sachen, oder? Ich meine, das ist ja nicht, weil ihr langweilig ist, postet sie unter ihrem Team irgendwelche Memes. Ja. Man muss ganz klar sagen, die Generation Z, ich meine, die USA ist in so einem schwierigen Zustand. Stichwort Politikverdrossenheit, Zukunft, Riesenfragezeichen. Ich meine, durch das erschließt sie sich einfach eine neue Wählerschaft, die wahrscheinlich nicht irgendwelche Rallies gehen oder so klassische Fernsehduelle schauen. Vielleicht nach dem, aber das ist ganz eine klare Wahlstrategie.
Genau. Und vor allem dort ein Satz zu dem, weil ich glaube, das tut jetzt ein bisschen rationalisieren. Also nach ihrer Ankündigung und all dem ist, sind, also in den USA muss man sich ja registrieren lassen, um können wählen. Und die Wahlregistrationen bei den 18- bis 34-Jährigen sind verhältnismäßig stärker nach oben gegangen. Also ich finde, das tut es eben zu quantifizieren, ihren Erfolg, den sie vielleicht auch bei einer jungen Wählerschaft jetzt eher hat.
Und eben, es war ja auch sehr strategisch platziert gewesen. Also es gibt den Account Saint Hoax, wo vielleicht die eine oder die andere kennen, hat auch Millionen von Follower. Und dort ist sehr schnell sie zum Beispiel auch so Memes auftaucht. Also, und die Frau, die dort dahinter steht, dort geht es um AktivistInnen. Also dort, das ist sehr klar, das ist nicht einfach ein Zufall, wo jetzt einfach, es ist jetzt einfach viral gegangen. Und Stichwort viral, wir haben jetzt über Brad geredet, es ist aber, es gibt noch ein anderes Meme-Thema. Es ist ja nicht nur eins. Und zwar Stichwort Coconut.
Everything is in context. My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context.
Genau, also das Meme stammt nicht gerade von jetzt, also ist nicht mega aktuell. Das ist in einer Rede vom Mai 2023, hat Harris das gesagt und ihre Mutter mit dem eben zitiert. Und das alles eben in einem Kontext passiert. Und inzwischen sind halt auch tausende Memes, so alle sind wir gerade runtergefallen. Also es gibt eben Memes beschrieben, das lassen wir gerade wieder stecken. Es gibt sehr viele Memes auch zu dem.
Also wir beschreiben nicht Memes, aber Annik, was hätte das, also, eben, man kommt, egal wie viel Social Media das man konsumiert, nicht an diesen Memes vorbei. Was hätte das so mit dir gemacht? Also weißt, findest du, das cool, es tönt jetzt wie so eine Frage zu mir, Großmutter bei der jungen Generation, aber es hat ja wie einen Grund. Also weißt du, in den USA bist du schon ganz klar in dieser Zielgruppe.
Absolut, glaube ich, bin ich auch jetzt. Und was ich ein bisschen spüre, ist das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, weil sehr viele Experten und Expertinnen sagen, dass Memes leben von dieser Schnelllebigkeit. Und ich glaube, das spüre ich auch an meinem eigenen Using-Verhalten auch, dass zum Beispiel das Coconut-Meme hat auch ein bisschen etwas von ich habe es jetzt auch ein bisschen gesehen. Und zudem hat in der New York Times, jetzt gerade am 4. August, ist der Artikel rausgekommen von Bernstein. Da hat mit dem Don Caldwell geredet, dem Chefredaktor von der Internet-Enzyklopädie, ja, das gibt's, Know Your Meme, geredet hatte. Und der Caldwell, der hat eigentlich gesagt, dass für ein Meme oft der Tod bedeutet, wenn eigentlich die betroffenen Personen, also in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Harris, sich dessen bewusst werden und das eben instrumentalisieren. Und ich glaube, ich sehe die Gefahr ein bisschen. Einerseits hilft es natürlich, das zu verbreiten und andererseits nimmt es aber auch so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Bottom-up. Jetzt könnte es ein bisschen in etwas kommen, was ein bisschen top-down ist, dass sie halt aus dem wie eine Form von Profit schlagen und dann leidet halt auch ein bisschen das Meme drunter.
Interessant wird ja jetzt, wie sie weitergehen. Also ich glaube, alle sind sich einig mit diesen Memes. Gewinnt Kamala Harris im November Präsidentschaftswahl nicht. Aber eben, es gibt eine neue Wählerschaft. Und das, was du angedeutet hast, was man bis jetzt ihr immer vorgeworfen hat, die Unnahbarkeit. Oder man kann irgendwie wie so zeigen, okay, sie nimmt sich selber auch nicht so ernst. Es gibt irgendwie so einen ehrlichen Enthusiasmus. Und die Inszenierung, ich glaube, nachher wird wie, also wenn sie jetzt irgendwie, wenn das ihre Strategie ist, bis im November, wird es auch schwierig. Die Frage ist jetzt wie mal so das Einfallstor gewesen und to be continued? Fragezeichen.
Genau, und ich glaube, das, was wir ja auch vorhin beide gesagt haben, dass sie es geschafft hat, eine jüngere Wählerschaft als Biden zu mobilisieren. Ich glaube, das hat sich schon mal sehr bestätigt.
Und es ist der perfekte Übergang, weil jetzt würden wir eigentlich, wenn wir noch Zeit hätten und unser Produzent Noah nicht so streng auf die Uhr würde schauen, in die politische Analyse abtauchen. A, würde sie Stunden füllen und B, das kann man glaube ich sagen, gibt es da wirklich Leute, die sehr, sehr viel kompetenter sind, nämlich unsere Kollegen beim Amerika-Podcast «Alles klar, Amerika». Ich bin sicher, sie werden in den nächsten Wochen sehr, sehr viel über das reden. Also unbedingt dort reinhören, wenn ihr noch für die politische Analyse interessiert. Annik, Tipps.
Ich habe heute einen Tipp, und zwar ein bisschen in eigener Dagi-Sache. Und zwar geht es um Flojo, also die Florence Griffith Joyner. Ach, kommen wir auf Griffith. Ist schon schwierig. Die Jagd nach der schnellsten Frau der Welt. Und zwar hat unser Podcast-Team eine Podcast-Reihe produziert mit den Journalisten Christoph Gertsch und Michael Krogerus und wir haben auch eine Videoreportage dazu. Also vor 36 Jahren hat eben sie eigentlich sie Rekordläuferin gesehen und dann ist sie irgendwie ein bisschen vergessen gegangen.
Die Flo Jo ist Ende 80er der Popstar vom Sport. Sie ist wahnsinnig schnell, aber auch unglaublich durchgestylt. Eine Frau so bekannt wie Madonna. Und sie lässt sogar die Männer auf der Rennbahn hinter sich. Und heute erinnert sich kaum noch jemand an sie.
Und die ganze Geschichte wird sowohl per Video als eben auch per Podcast aufgearbeitet.
Eine Geschichte über Rassismus, Sexismus, über eine unglaubliche Zeit und eine Frau, die dieser Zeit weit voraus war.
Sehr, sehr hörens- und schauenswert. Annik, was ist dein Tipp?
Ich habe, und das ist wirklich nicht abgesprochen, ohne Podcast über eine Frau mitgebracht, ein bisschen aus einer anderen Ecke. Judging Amanda Knox. Knox ist die Amerikanerin, die als der Engel mit den Eisaugen immer ist bezeichnet wurde und ist verdächtigt worden, ihre Mitbewohnerin Meredith Kircher umgebracht zu haben. Es ist eine achteilige Podcast-Serie vom deutschen Podcast-Studio Andan zusammen mit dem Spiegel. Es sind noch nicht ganz alle draussen, eine fehlt noch und ich empfehle es wirklich allen. Es geht auch um zum Beispiel kritische Beleuchtung von True Crime, es geht aber auch um die Rolle von uns Medien.
Spannend. Aber Annik, du musst jetzt eigentlich noch ein Versprechen einlösen, das du ganz am Anfang gemacht hast.
Das machen wir selbstverständlich. Versprechen muss man einhalten. Wie gesagt, wir sind am Donnerstag, am 5. September live im Kaufleuten. Wir reden zu dritt zum Thema Frauenfreundschaften und ihr könnt Tickets gewinnen. Wir verlosen 5x 2 Tickets, also für euch und eure Freundin oder für jemand anderes. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist ein Mail schreiben an podcasts@tamedia.ch mit eurem Namen und wir melden uns. Dann bei euch mitmachen könnt ihr bis am 23. August. In diesem Sinne, es ist schön, um wieder im Studio zu stehen. Mein Name ist Anni Kosmann.
Ich bin Annik Sen.
Und unser fabulöser Produzent heute ist der Noah Fendt.
Tschüss.
Tschüss.